Spinnst du? Eine Woche in der Psychiatrie. Ein Radio 1 Podcast von Sonja Koppitz. Folge 2. Von A wie Angst bis Z wie Zwang.
Ich dachte, ich beginne den Abend mit etwas Heiterem. Depressionen.
Ich dachte, das ist eine Phase.
Robert Enke! Enke!
Es ist wie so eine schwere Decke, die auf einem drauf liegt, wo man denkt, die kriege ich nicht bewegt. Ich kann es einfach nicht.
So eine Antriebslosigkeit, dass ich zum Teil keine Lust hatte, mir die Zähne zu putzen oder in der Wanne zu baden, ja.
Wenn ich eine depressive Episode habe, dann passiert nichts in mir. Ich nehme dann nichts wahr. Es ist nichts.
Ich gucke mir auf YouTube Menschen an, die von ihren Erfahrungen mit psychischen Störungen, vor allem von Depressionen, berichten. Keine leichte Kost. Auch jetzt nicht, wo es mir selbst wieder gut geht. Ich muss momentan keine Medikamente nehmen und bin in der Lage, diese Reportage hier zu machen. Ich will mich fast gar nicht daran zurückerinnern, wie es mir ging, als ich mitten in der depressiven Episode war. Ich lag wie gelähmt herum. In meinem Kopf ein Kettenkarussell von wirren Gedanken, die ich weder artikulieren noch stoppen konnte. Und die Depression ist ja nur eine von vielen psychischen Erkrankungen. Jeder Patient empfindet und erlebt seine Erkrankung anders. Tag 2 meiner Reportage in der Psychiatrie vom Benjamin Franklin Klinikum. Es kommt mir immer noch etwas voyeuristisch vor, wenn ich mit meinem Mikrofon durch die Klinik laufe, um mit psychisch kranken Menschen zu sprechen. Und ständig bin ich auf der Suche nach dem richtigen Aufzug, zum richtigen Gang und zur richtigen Abteilung. Das Krankenhaus ist riesig. Nach Ambulanz und Rettungsstelle werde ich heute die Station der Psychiatrie besuchen. Also Patienten kennenlernen, die teilweise in schweren Krisen stecken und stationär über 3 bis 4 Wochen hier behandelt werden. Ab wann spricht man eigentlich von psychischer Störung? Welche psychischen Krankheiten gehören dazu? Jeder kennt Tage, an denen alles deprimierend ist. Doch wo ist die Grenze zum Kranksein? In Gesprächen mit Kollegen und Freunden, die noch nie mit psychischen Erkrankungen zu tun hatten, begegnen mir oft Unsicherheit und Unwissen.
ADHS ist keine Buchstabensuppe und keine Castingshow. ADHS ist eine psychische Störung. Borderline ist kein Fashionblock, auch kein Gesetz von Donald Trump.
So fasst es die Generation Psy zusammen. Die Nachwuchsinitiative der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde. Sie will junge Menschen für das Fach Psychiatrie begeistern. Hier an der Charité sitzt der Nachwuchs gerade in der Vorlesung von Frau Professor Isabella Häuser, der Klinikleiterin der Psychiatrie. Thema heute:
Einführung ins Fach, was sind psychische Erkrankungen?
Was sind psychische Erkrankungen? Genau mein Thema.
Frau Koppitz macht einen Podcast.
Ich setze mich in den riesigen, holzvertäfelten Hörsaal. Bin zwar locker 15, 20 Jahre älter als die Studenten, aber um 7:45 schon irgendwie wacher und interessierter als die paar versprengten Gestalten hier. Und teilweise können auch Medizinstudenten so ihre Vorurteile haben.
Wer denkt denn bei Psychiatrie auch gleich an verrückt, Gaga, Gewalt, Zwang, sowas? Da haben sich doch einige gemeldet.
Nach der Vorlesung darf ich die streng wirkende Frau Professor Häuser noch mal persönlich mit meinen Fragen löchern. Hol den Wein, wir müssen über Gefühle reden, steht auf einer Karte in ihrem Büro. Daneben pinnt eine kleine Sigmund Freud-Puppe als Magnet am Whiteboard. Die Frau hat Humor. Es geht um Depressionen, um Abhängigkeiten, es geht um Essstörungen, um Psychosen, Demenz und Co. Und es geht auch darum, dass Burnout eigentlich keine Krankheit ist. Welche psychischen Krankheiten gibt es denn?
Zu den typischen psychischen Erkrankungen gehören affektive Erkrankungen, ganz typisch die Depressionen. Dann gehören zu den psychischen Erkrankungen die Schizophrenien oder Psychosen, ja, die so als besonders verrückt angesehen werden, weil dann hört der Patient Stimmen oder er bildet sich was ein, er hat einen Wahn, ja.
Sind diese Menschen nun verrückt oder was? Was passiert denn da im Kopf? Ich lerne Frau G. kennen. Ich verzichte in dieser Reportage auf die Nennung der Namen der Patienten. Frau G. ist Mitte 50, hat graues, krauses Haar und eine geduckte Haltung. Sie wirkt unsicher und guckt mir nur selten in die Augen. Aber sie erzählt mir schließlich alles über ihre Erkrankung. Zum Beispiel, dass sie mit 16 eine Gehirnerschütterung hatte und danach eine schwere schizophrene Psychose mit Wahnvorstellungen bekam. Sie redet sehr langsam, aber wohl überlegt. Ich merke, es fällt ihr nicht leicht. Immer wieder kratzt sie sich verlegen an der Nase und rückt ihre Brille zurecht.
Ich spürte das so, dass bei mir praktisch Gedanken im Kopf waren, die ich eigentlich gar nicht wollte. Auch Gedankenabläufe, die ich gar nicht mehr richtig lenken und steuern konnte. Das kann ich jetzt auch selber, muss ich sagen, gar nicht mehr so nah schildern, weil das wirklich eine veränderte Wahrnehmung war auch, die man selber auch gar nicht mehr so richtig abrufen kann. Dann später, als wären so Träume im Kopf gewesen, man nicht erkannte, dass diese Träume irreal waren, sondern diese irrealen Dinge dann für Realität annahmen und dadurch eine auch zunehmende geistige Verwirrung dann auch ergab. Und dann war es so, dass sich bei mir dann psychosomatische Beschwerden ergaben, also Schmerzen in den Unterarmen, die dann im Laufe der Zeit so stark wurden, dass ich gar nicht mehr richtig meiner Arbeit nachgehen konnte, auch Arbeiten im Haushalt. Für mich selber war es auch gar nicht so einfach zu erkennen, dass diese Schmerzen eben psychisch ausgelöst waren, obwohl der Körper an sich gesund war.
Dann gibt es den großen Bereich der Angsterkrankungen oder auch Zwangserkrankungen. Dann gehören zu den psychischen Erkrankungen natürlich auch die Essstörungen, und zwar nicht nur die Magersucht, sondern auch das übermäßige Übergewicht. Und dann gibt es so einen, wenn man so will, einen Graubereich. Was gehört eher zur Neurologie, was eher zur Psychiatrie, was ja sehr verwandte Fächer sind, da sie beides sich auch ums Gehirn kümmern. Da ist es so, dass zum Beispiel die Alzheimer-Demenz häufig sowohl von der Psychiatrie, also von den Psychiatern, als auch von den Neurologen behandelt, diagnostiziert und auch erforscht wird.
Wo ist denn da die Grenze, frage ich mich zum Beispiel, wenn wir über Angststörungen sprechen, weil ich denke, nicht jeder, der übermäßige Angst vor Spinnen hat oder Höhenangst hat, dass der gleich eine psychische Erkrankung hat.
Auf gar keinen Fall. Angst ist ein ganz wichtige, manche sagen, die wichtigste Emotion überhaupt, die unser Überleben sichert. Nicht jede psychische Auffälligkeit muss auch therapiert werden. Wenn Sie eine extreme Angst vor Spinnen haben, aber irgendwo in einer Großstadt im 20. Stock wohnen, ja, dann ist das jetzt nicht so beeinträchtigt. Was anderes ist es aber, wenn Sie auf dem Land leben und haben eine Spinnenphobie. Oder wenn Sie Flugangst haben, sind aber beruflich gezwungen zu fliegen zum Beispiel. Also es kommt immer auf das Individuum an. Aber wenn es nicht wirklich in dem Alltag des Patienten eine Rolle spielt oder des Menschen, dann ist er eben kein Patient.
Der persönliche Leidensdruck, der ist da maßgeblich auch.
Ja, und damit hängt ja zusammen, wie weit so eine Erkrankung das Leben, die normalen Lebensvollzüge, die dieses Individuum hat, beeinträchtigt werden.
Das stelle ich mir ja wahnsinnig schwierig vor, weil das ja irgendwie so eine subjektive Größe ist, so ein persönlicher Leidensdruck. Wo ist denn zum Beispiel der Unterschied zwischen deprimiert sein und depressiv sein?
Wir sind alle mal deprimiert, das gehört zum Leben dazu. Leidensdruck, wenn Sie so wollen, gehört auch zum Leben dazu. Ich kenne niemanden, der nicht mal Liebeskummer gehabt hat, zumindest einen Misserfolg erlebt hat. Dann ist man deprimiert. Und das arbeitet vielleicht auch noch ein paar Tage in einem und dann schläft man vielleicht auch mal ein paar Nächte nicht so gut. Aber ein Mensch weiß schon selbst auch subjektiv, wann das dann eine Erkrankung wird. Nämlich dann, wenn noch andere Beschwerden dazukommen und vor allem, wenn es lang andauert und wenn es kein Licht am Ende des Tunnels gibt.
Genauso ein Gefühl beschreibt mir auch ein Patient, der in der Klinik wegen seiner Depression behandelt wird. Herr K. sagt, ich solle ihn ruhig alles fragen, er hätte Probleme von sich aus zu reden. Aber dann klappt es doch sehr gut. Wir haben viel gemeinsam, sodass es schon fast unheimlich ist. Seine erste Depression begann, als seine Frau an Krebs erkrankte. Bei mir war es meine Mutter.
So ein Drang zum Heulen. Aus geringstem Anlass habe ich angefangen zu heulen oder habe gemerkt, da steigt was auf. Ich kann jetzt nicht mehr weiterreden. Habe da so Telefonate beendet oder vermieden, mit Menschen von Angesicht zu sprechen. Denn gerade beim Sprechen kam das, ja. Wir reden jetzt schon recht lange miteinander und ich hab dieses Gefühl zum Glück noch nicht. Ja. Aber wenn wir das vor 3 Wochen versucht hätten, hätte ich abbrechen müssen, weil ich jetzt losgeheult hätte. Ja. Ich fühlte mich wie in einem schwarzen Loch. Ich hatte Angst, auf Arbeit zu fahren, konnte eigentlich nicht mehr begreifen, was um mich herum geschah, habe mich von allen Leuten abgekapselt und bin damals im April 2011 erstmals in eine Klinik gegangen.
Ich wusste erstmal gar nicht, wohin.
Ich wusste auch nicht, was mit mir los ist. Meine Frau organisierte die Aufnahme im Krankenhaus. Für mich konnte ich alles nicht mehr selber tun. Ja. Ja, ich musste dann nur noch hinfahren und mich fallen lassen, darauf vertrauen, dass die Ärzte dann das Richtige mit mir anstellen. Ja.
Das Richtige. Das waren bei mir bisher Medikamente. Der liebe, ruhige Herr K. zwingt sich jeden Tag mehrere Kilometer spazieren zu gehen. So wie auch ich es liebe, zu Fuß unterwegs zu sein. Seine Frau ist 2014 gestorben, genau wie meine Mutter. Schließlich weint er doch noch in unserem Gespräch. Ich schalte das Aufnahmegerät aus. Er ist der erste Mann, den ich je zum Weinen gebracht habe. Das wollte ich doch nicht. Aber er sagt, es erleichtert ihn, mit mir zu sprechen. Er bedankt sich mehrmals für das Gespräch. Ich werde ihn in dieser Woche noch einmal treffen. Bald kann er nach Hause. Ich freue mich sehr für ihn. Irgendwie hatten wir eine Verbindung. Auch er hatte dieses lähmende Gefühl, nicht mehr Herr oder Frau seiner selbst zu sein. Genauso ging es mir auch. Woher kommt das nur?
Bei mir war das so, dass ich zum Beispiel in einer Gruppe am Esstisch mit über 4 Leuten Gesprächen gar nicht mehr folgen konnte. Also ich habe schon gesehen, meine Freundinnen unterhalten sich, die Münder bewegen sich, ich höre irgendwelche Worte, aber ich kann dieses Gespräch gar nicht mehr verstehen oder dem folgen. Und das Schlimmste war dann aber, ich habe in solchen Momenten eigentlich gar nicht so kapiert, dass da irgendwie was vielleicht nicht mehr so richtig stimmt, weil ich gar nicht mehr so richtig ich selbst war, ich da war. Warum kann man denn mit psychischer Störung oder psychischer Erkrankung nicht einfach zu sich selbst sagen, du reiß dich mal zusammen, hab dich mal nicht so? Warum geht das nicht?
Weil das nicht geht, schlicht und ergreifend. Und wenn Angehörige manchmal das so sagen, wohlmeinend oft, jetzt guck doch mal, dir geht's doch gut, du hast einen guten Job, du hast ein stabiles soziales Umfeld, du hast keine materielle Not, dir geht's doch eigentlich richtig gut. Das kann der Patient nicht mehr, weil tatsächlich, da ist die Auffassungsgabe gestört. Da kann man Gespräche nicht mehr folgen. Da hat man keinen Antrieb mehr, obwohl man vielleicht den ganzen Tag im Bett liegt und sich in Anführungsstriche ausruht. Trotzdem fühlt man sich ausgelaugt, kaputt. Und deshalb sollte man als Angehöriger oder Freund dem Patienten eben nicht sagen, jetzt reiß dich doch mal zusammen oder fahr mal in Urlaub. Das funktioniert da nicht mehr. Erholung funktioniert nicht mehr. Und wenn man das dem Patienten dann auch noch sagt, dann wird er nochmal bestätigt in seinem Gefühl, ich kann ja gar nichts mehr. Ich bin ja irgendwie zu nichts mehr in der Lage. Und obwohl es dem Patienten so schlecht geht, braucht es oft mehrere Wochen von Leid, bis der Patient so weit ist, dass er sagt, ich glaube, ich muss mir hier mal ärztlichen Rat holen. Ich bin das so nicht.
Aber was passiert denn da im Körper? Also, dass man das Gefühl hat, ich bin nicht mehr ich selbst. Ich funktioniere nicht mehr wie ein Mensch.
Im Gehirn verändert sich diese Bereiche, die wichtig für Aufmerksamkeit sind, die für Auffassungsgabe wichtig sind, die für Gefühlsgestaltung wichtig sind. In diesen Hirnarealen verändert sich die Signalübertragung. Wir wissen nicht im kleinsten Detail, wie das ist. Da sind wir noch lange von entfernt. Aber wir wissen, dass bestimmte Botenstoffe, bestimmte Hormone diese Signalübertragung verändern Und dadurch kommt es zu diesen Wahrnehmungen oder nicht mehr adäquaten und regelrechten Wahrnehmungen.
Und da sind wir dann ja auch bei dem Problem, was man auch noch nicht so dezidiert sagen kann. Was sind die Ursachen und was sind die Auslöser psychischer Erkrankungen?
Die wichtigsten Auslöser für Depressionen sind Belastungsfaktoren. Nicht bei allen Menschen, die Belastungsfaktoren haben, tritt eine Depression aus. Man muss also auch sozusagen, wenn man so sagt, eine gewisse Vulnerabilität, Empfindlichkeit mitbringen. Wir wissen auch, dass kulturelle Normen oder kulturelle Ideale zu Auslöser von psychischen Erkrankungen führen können. Die Anorexie zum Beispiel.
Also Magersucht.
Magersucht. In den 60er Jahren, als das Model Twiggy so gehypt wurde, hat die Magersucht deutlich zugenommen.
Heißt das dann, dass sensible Menschen, besonders empfindsame Menschen, anfälliger sind für psychische Erkrankungen?
So weit würde ich nicht gehen. Es gibt Menschen, die unterschiedlich empathisch sind, sich verpflichtet fühlen und das auch wollen, zu helfen zum Beispiel. Ja.
Was ja auch erstmal was Gutes sein kann. Ja, sonst wären sie vielleicht auch nicht Ärztin geworden.
Nein, das ist absolut was Gutes. Ja, also zum Beispiel Sozialarbeiter, Krankenpflegepersonal, auch Ärzte, Lehrer, ja. Das sind alles Menschen, die in hohem Maße Empathie besitzen. Die wollen anderen helfen, andere fördern. Das sind übrigens als Gruppe auch die Menschen, die am meisten gefährdet sind, zum Beispiel von Depression oder was man dann halt so neudeutsch als Burnout bezeichnet. Aber Burnout ist eben eine Depression.
Das Gegenteil einer Depression ist die Manie, also eine absolute Hochphase. Verbunden mit enormem Tatendrang, aber eben auch mit verschobener Wahrnehmung, so wie es der Patient Herr B. erlebt. Ein sportlicher, gut aussehender Mann, der mich anstrahlt. Der ist doch nicht krank, denke ich. Aber als er anfängt zu reden, wird mir schnell klar, die Dinge sind halt im Kopf. Man sieht sie nicht.
Man hat dann bestimmte Sachen nicht unter Kontrolle, man kann sich das nicht vorstellen. Man hat keinen normalen Zugang zum Leben, man ist ein Getriebener seiner selbst und man kann schwer unterscheiden zwischen der Realität und Fiktion. Bei mir ist es halt mit Verfolgung gekoppelt, man fühlt sich verfolgt, man fühlt sich kontrolliert, beobachtet und das hat natürlich Konsequenzen.
Was war denn so ein Moment, wo Ihre Freunde gesagt haben, Mensch, so kenne ich dich nicht?
Also als ich erzählt habe, dass ich halt praktisch noch eine Schippe nehme, um meine Haustür zu sichern von innen, da war dann so der auslösende Moment, wo die gesagt haben, okay, was willst du noch mehr machen, als die Tür zu sichern, indem du sie von innen abschließt?
Und jetzt lachen Sie aber so drüber. Haben Sie das in dem Moment gemerkt irgendwie?
Man merkt es schon. Man hat Schwierigkeiten im sozialen Leben. Wenn man so einen engen Freundeskreis hat wie ich, dann wird man darauf aufmerksam gemacht, weil dann muss man halt die Entscheidung treffen, kriegt man es noch alleine hin oder nicht. Und so habe ich mich auf den Weg gemacht, bin in die Rettungsstelle und wurde hier aufgenommen. Und mir ging es dann auch nach wenigen Tagen besser.
Können Sie sich als Ärztin, als Außenstehende vorstellen, wie das ist, eine psychische Erkrankung zu haben? Oder hatten Sie persönlich auch schon eine psychische Erkrankung oder im Freundesbekanntenkreis? Weil das stelle ich mir schwierig vor, als Ärztin Patienten zu behandeln, wo ja auch der Leidensdruck unterschiedlich ist bei verschiedenen Krankheiten, die Ausprägung, die Einschränkung in verschiedenen Lebensbereichen. Können Sie sich da reinversetzen?
Ich kann mich sehr wohl hineinversetzen. Ich kann nachempfinden, wie schrecklich eine Abhängigkeitserkrankung sein muss, wie schrecklich eine Zwangsstörung sein muss, wie schrecklich eine Depression sein muss, eine Schizophrenie, ohne dass ich das je selbst gehabt habe. Aber ich kann das nachempfinden, dass das schrecklich sein muss, wenn man in so einem Gefängnis sitzt, wenn man auch wie angstauslösend das sein muss, wenn man sich plötzlich nicht wiedererkennt und wenn man erleben muss, dass alles, wofür man gestanden hat und die ganzen sozialen Beziehungen, dass das alles verschwindet.
Was mich so ein bisschen erschreckt, auch als Selbstbetroffene, wenn man über psychische Krankheiten spricht, dann wird es oft auf einmal ganz leise. Warum ist die Psychiatrie ein Tabu?
Psychiatrie ist in der Darstellung bei den Medien immer negativ, hat immer was mit Gewalt zu tun, mit Zwang. Das andere ist, dass es für viele, obwohl die psychischen Erkrankungen so häufig sind, für viele so ganz unklar ist. Wenn man eine Blinddarmentzündung hat, dann tut das weh und dann geht man zum Chirurgen und der schneidet den raus oder so. Aber bei den psychischen Erkrankungen, da hat man keinen Blutwert, da hat man kein Röntgenbild, da kann man nicht irgendwo was schneiden. Das ist eigentlich für die meisten, bevor sie betroffen sind, sehr diffus.
Es gibt halt nicht diese Biomarker. Genau. Also, dass man, da ist nichts irgendwie so richtig messbar, genau. Man kann keine Zahlen in Tabellen schreiben.
Richtig, ich kann also nicht hingehen und kann einen Bluttest machen, Blut abnehmen bei Ihnen und dann sagen, ah ja, das ist das und das. Und das macht es so schwer, das irgendwie zu vermitteln.
Manche denken an Zwangsjacken, an ja, die Patienten werden irgendwie am Bett festgebunden und sediert. Wie ist es denn wirklich?
Es gibt Situationen, das möchte ich gleich sagen, wo Patienten tatsächlich vorübergehend fixiert werden. Zwangsjacken gibt es nicht mehr, Gummizelle gibt es nicht mehr, also das ist sowieso nicht, ja. Aber wo die vorübergehend fixiert werden, das ist aber eine absolute Ausnahme. Das sind Patienten in der Regel, die wegen einer Intoxikation, also einer Vergiftung, völlig außer Rand und Band sind und die deshalb eine Gefahr für sich und auch andere darstellen. Und wenn so etwas passiert, gibt es sogenannte Fixierungsprotokolle, die genau eingehalten werden müssen. Außerdem muss innerhalb der ersten wenigen Stunden ein Richter sozusagen die Erlaubnis für diesen Freiheitsentzug geben.
Das heißt, alle Patienten, die hier sind, die sind freiwillig hier?
Ja, also wir haben auch Patienten, die sozusagen untergebracht worden sind, aber dann eben nur vorübergehend, also wenige Stunden beziehungsweise Tage. Der Vorteil von dem Aufenthalt in einer psychiatrischen Klinik, dass sie mal rausgenommen werden aus ihrer möglicherweise belastenden Umgebung, dass sie auch die Krankenrolle mal annehmen können, dass sie da Verständnis für erfahren, dass sie mal nicht so funktionieren müssen, wie es am Arbeitsplatz, in der Familie oder so von ihnen erwartet wird. Sie werden hier unterstützt, dass sie morgens aufstehen. Dann gibt es Psychoedukation, also man wird aufgeklärt über die Erkrankung, über die Verläufe, was man selbst dagegen tun kann, dass wie Psychotherapie überhaupt funktionieren, was Medikamente und Psychotherapie überhaupt leisten können. Dann weiß man ja, dass die anderen Patienten sozusagen im gleichen Boot sind. Das ist auch etwas Tröstliches. Sie dürfen sich das nicht so vorstellen, dass jeder Patient irgendwie einen Horror davor hat, stationär zu kommen. Nein.
Was würden Sie denn abschließend sagen, ist das Wichtigste, was Sie jetzt auch den Hörern und Hörerinnen mitgeben möchten, die noch nie was mit psychischen Erkrankungen zu tun hatten? Also ich denke da auch an Angehörige, an Freunde, an Familienmitglieder.
Ich würde Angehörigen und Freunden von Betroffenen immer raten, nachzufragen, wenn denen was aufgefallen ist, dass sich am Verhalten des Freundes oder des Familienangehörigen was geändert hat. Du bist in letzter Zeit so still. Du bist irgendwie anders. Du warst doch sonst immer so fröhlich und man konnte mit dir irgendwie also Pferde stehlen oder du warst unternehmenslustig. Du hattest Ideen. Was ist denn jetzt los? Da stimmt doch was nicht. Kann ich dir irgendwie helfen? Wenn die Menschen einem dann erzählen, kann ich mir richtig denken, ich schlepp mich nur noch zur Arbeit, ich kann alles nur noch auf Autopilot machen, ich habe eigentlich gar keine Lust mehr, irgendwie kotzt mich das alles an. Am liebsten ist, wenn wir sie alles in Ruhe lassen, ja, ich sag alle Einladungen ab und schlafen kann ich auch nicht. Und dann sollte man schon sagen, geh doch mal und besprich das mal mit dem Fachfrau oder Fachmann.
Aber wenn derjenige das gar nicht will oder es gar nicht sieht, ich denke an jemanden in einer Manie, der so ein wahnsinniges Hochgefühl und so einen Antrieb hat und denkt, ich bin der König der Welt, ich bin noch nicht krank.
Es ist ein Riesenproblem. Habe ich gerade so einen Fall? Derjenige gibt Geld aus, was er zwar hat, aber was unsinnig ist, auszugeben. Wenn das so ist, dann muss man den unangenehmen Schritt gehen und den sozialpsychiatrischen Dienst, den es in jedem Bezirk in Berlin gibt, benachrichtigen. Und der geht dann hin und macht sich ein Bild und leitet dann eventuell Schritte ein für eine Unterbringung, wenn das so schlimm ist. Ich muss aber auch sagen, in der Regel gelingt es, manische Patienten doch zum Arzt zu bringen, indem man denen sagt, tu es mir zuliebe. Aber Sie haben vollkommen recht, bei manischen Patienten ist es schwierig, auch bei Patienten mit einer Abhängigkeit. Also wie viel Flehen von Angehörigen habe ich schon gehört, die gesagt haben, bitte, bitte, bitte gib dich in Behandlung, du bist jeden Tag betrunken. Oft ist es dann eben so, dass es eskaliert und dann erst der Patient willens ist, wenigstens mal einen körperlichen Entzug zu machen, aber ja, es ist nicht so einfach.
Also zusammenfassend würde ich jetzt sagen, psychische Erkrankungen sind für den Außenstehenden oder auch vielleicht für den Patienten an sich sehr diffus und erstmal schwer zu greifen, oft immer noch stigmatisiert und dass es ganz wichtig ist, dass man irgendwie so einen sozialen, familiären Rückhalt hat, weil man selbst nicht mehr in der Lage ist zu entscheiden, bin ich krank oder suche ich mir Hilfe.
Gute soziale Beziehungen sind für unser aller Leben sehr, sehr wichtig, dass jemand auf uns aufpasst.
Appetitlosigkeit, Konzentrationsschwierigkeiten, Schlaf- und Sexualstörungen, Angstzustände, Panikattacken, Selbstmordgedanken. All das können Symptome einer psychischen Erkrankung sein. Wir funktionieren also nicht mehr richtig wie ein Mensch. Unser Denken und Fühlen ist eingeschränkt oder auch die Selbstwahrnehmung. Und wir können uns nicht mehr selbst regulieren. Also egal, wie sehr ich es versuche, in einer Depression positiv zu denken oder Freude zu empfinden, es geht schlicht nicht. Das Gehirn macht da nicht mit. Das zu wissen, hilft mir. Früher wurde man in solch einem Fall als Spinner weggesperrt. Man musste zur Beschäftigung am Spinnrad Wolle spinnen. Und obwohl das heute natürlich längst nicht mehr so ist und obwohl, Frau Professor Häuser sagt, nur in Ausnahmefällen würde jemand fixiert, bin ich aufgeregt, als ich die Station der Psychiatrie betrete. Doch dann helle Räume, Ein- und Zweibettzimmer jeweils mit eigenem Bad, Aufenthaltsräume, freundlich geschäftige Atmosphäre und mittendrin Herr B., der wegen seiner bipolaren Störung hier ist. Er hat sowohl manische als auch depressive Phasen. Aber von seinem Aufenthalt hier schwärmt er wie von einer Mischung aus Kur an der Nordsee und Truppengefühl bei der Bundeswehr.
Es gibt so Regeln auf der Stube, sage ich mal, weil wenn man das Zimmer sich teilt, dass man einfach füreinander da ist. Wenn der eine jetzt zum Essen nicht da ist, dass es zurückgestellt wird. Und da freut man sich natürlich, wenn der andere sagt, du, mir geht's besser oder ich habe weniger Schmerzen, wie zum Beispiel mein Nachbar, der überhaupt sich wegen seiner Depression nicht gerührt hat die ersten 14 Tage und jetzt gerade neben mir auf dem Laufband in der Bewegungstherapie 30 Minuten durchgelaufen ist. Und wenn man sowas sieht, freut man sich mit. Ja? Es stärkt auch wieder den eigenen Glauben in die eigene Gesundung.
Weil Sie die Regeln auf der Stube angesprochen haben, was gibt es denn hier noch so für Regeln auf der Station?
Hier wird morgens um 7.30 Uhr freundlichst geweckt, wo schon mal der Unterschied zur Bundeswehr ist. Die Losung ist halt einfach, dass man bis 22 Uhr hier sein sollte. Dass wenn man zum Beispiel einen Tagesausgang hat, dass der 6 Stunden ist. Je nach Genesungsfortschritt erteilen die Ärzte auch die Möglichkeit, dass man am Wochenende zum Beispiel zu Hause schläft. Und was ich persönlich toll finde, ist, wie auf Augenhöhe agiert wird. Also zu keinem Zeitpunkt wird hier über den Patienten irgendetwas entschieden. Also weder was er zu essen hat, noch zu trinken. Oder es werden immer Angebote gemacht. Und so ist es auch in den Visiten, dass immer interagiert wird. Es ist total angenehm, hier zu sein, weil hier sehr menschlich miteinander umgegangen wird.
Das klingt ja fast wie ein Werbevideo. Jetzt muss ich gucken, ob hier versteckte Kameras. Wie ein Werbevideo für die Charité.
Bei der Visite liegen die Patienten übrigens nicht im Krankenhauskittel in ihren Betten, während eine Ärzteschar mit Klemmbrett von Bett zu Bett tingelt. Zur Visite treffen sich die Patienten zum Gespräch in einem Aufenthaltsraum mit den Ärzten und Psychologen. Alle arbeiten für Patienten mit ganz unterschiedlichen psychischen Erkrankungen. Es wird versucht, auf alle möglichst differenziert einzugehen.
Aber medizinische und therapeutische Hilfe hin oder her, als Betroffene scheint es mir eine lebenslange Aufgabe, achtsam zu sein, damit ich die Erkrankung steuern kann und nicht sie mich. Auch am Ende des heutigen Tages begreife ich nicht, was da eigentlich in uns passiert, wenn die Psyche plötzlich erkrankt. Nervenüberträgersubstanzen, Ungleichgewicht der Chemie im Gehirn, Strom, Kurzschluss. Wenn doch jeder von uns ein Gehirn hat und jeder eine Psyche, wenn theoretisch jeder psychisch krank werden könnte, warum wird dann nicht jeder krank? Warum ausgerechnet ich? Warum Herr B. mit seiner Manie, Herr K. mit der Depression oder die Frau mit der Schizophrenie? Was die Gene damit zu tun haben und ob psychische Erkrankungen vererbbar sind, das werde ich morgen herausfinden.
Wenn die Mutter denkt, nicht nur ich werde verfolgt, sondern auch mein Kind. Oder wenn ich nichts mehr esse, weil ich denke, das Essen ist vergiftet, darf auch mein Kind nichts mehr essen. Da greift dann die Erkrankung der Mutter ganz konkret in die Gesundheit des Kindes und da setzen wir an.
Spinnst du? Eine Woche in der Psychiatrie. Ein Radio 1 Podcast von Sonja Koppitz. Produktion Stefan Lindner. Redaktion Gabi Beck.